SRF 3 Fokus.
Guten Abend, mein Name ist Anna Meyer. Mein Gast im Fokus ist ein Mann mit einer Lebensgeschichte wie ein Kinofilm. Da ist alles drin. Als kleiner Bub sieht er, wie Menschen sterben. Als junger Mann flüchtet er in einer dramatischen Nacht- und Nebelaktion aus dem kommunistischen Ungarn. Und dann wird er zu Deutschland in goldige Bluterhosen gesteckt und wird ein Star. Moskau von der Genghis Khan. Kultband war in den 80er Jahren. Der Frontmann von dieser Band ist heute, 30 Jahre später, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten von Phil Collins, Lionel Richie, Chaka Khan. Er hat preisgekrönte Musik geschrieben für Trickfilme wie Mulan oder Tarzan und trotzdem kennt man seinen Namen kaum. Herzlich willkommen, Leslie Mandocchi.
Grüezi wohl.
Grüezi wohl. Sie sind zusammengezuckt, als ich Moskau eingespielt habe.
Naja, also das ist irgendwie Kindheitstrauma.
Kindheitstrauma. Aber Sie haben auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass Sie als ausgebildeter Jazzmusiker diese Zeit mit Genghis Khan nicht ganz freiwillig mitgemacht haben. Haben Sie sich heute, 30 Jahre später, damit versöhnt, dass Sie immer auch als der Leslie Mandocchi von den Genghis Khan genannt werden?
Normalerweise, weder in England noch Amerika kann da jemand Genghis Khan, also deshalb bin ich auch dahin gegangen. Dort wurde ich nur als Musiker wahrgenommen. Aber ich habe mich in der Tat versöhnt, weil, mein Gott, das ist schöne, spaßige Zeit gewesen. Und wenn ich das jetzt in Retrospektive betrachte, dann hätte ich es auch etwas genießen sollen.
Aber Kontakte konnten Sie knüpfen in dieser Zeit. Und ich glaube, wir sprechen später auch noch über die Gründe, die Sie in diese Gruppe gebracht haben, weil Sie kamen ja als junger ungarischer Flüchtling nach Deutschland und brauchten auch einen Job ganz dringend. Wir sprechen später noch darüber. Bleiben wir vorerst im Jahr 2013. Sie feiern ein Jubiläumsjahr. 60 Jahre Leslie Mandocchi, 40 Jahre Bühnenleben, 30 Jahre Produzent. Was haben Sie an Ihrem Geburtstag am 7. Januar gemacht? Haben Sie da glamourös und pompös gefeiert oder still und leise?
Am 7. Januar, das war so, wie ich es eigentlich mir gewünscht habe. Ich habe meine drei Kinder, habe ich was gekocht und saßen dann vorm Kamin und haben mir Geschichten erzählt. Mal zu reflektieren, was alles so im Leben ist. Also ich habe meinen Vater verloren, als ich 16 war und wollte auch über meinen Vater ein bisschen erzählen. Und dann haben wir irgendwann mal richtig krachen lassen, das war 16. Februar. Aber das war nicht mein Geburtstag, aber das war halt mit der Geburtstagfeier. Das war 20. Jubiläum von Soulmates, also von meiner Band. Da sind alle gekommen, also die legende bildende Ikonen von Supertramp, Manfred Mann, Cream, Toto, Emerson, Lake and Palmer, Cutting Crew. Und Chaka Khan zum Beispiel, oder Peter Maffay, auch die große Jazzer wie Aldi Moore, Randy Brecker, Bill Evans. Und wir haben
das war die große Feier in Budapest. Yeah. Das war eigentlich ein Staatsempfang. Also Sie hatten eine Ehrung des ungarischen Ministerpräsidenten vor dem Parlament. Wie kommt ein Musiker zu dieser Ehre?
Ich glaube, wir Musiker werden nur deshalb Musiker. Zumindest bei mir war das so der Fall. Weil man versucht, Bewegungen zu erzeugen, also Antworten in der Gesellschaft zu finden und diese Antworten auch versuchen, so laut wie möglich zu kommunizieren. Und das habe ich mit 16 so gemacht und das mache ich auch mit 60 so. Also ich war immerhin unbequem politisch und ich war zwar nie ein Held, ich habe da Hammer und Sichel und der Rote Stern nicht vom Parlament geholt, aber ich war unbequem. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun und ich lebe seit 37 Jahren nicht in Ungarn und ich dürfte nicht nur nicht raus, legal, also ich bin damals geflüchtet, wie Sie ja vorhin erwähnten, sondern ich dürfte auch nicht rein als Staatsfeind. Und das war jetzt ein schöner Moment, wo der Kreis sich schloss.
Also eine Versöhnungsgeste auch. Sie waren Staatsfeind, Sie haben Sie eben erwähnt nach Ihrer Flucht. Sie wurden auch in Abwesenheit zu Gefängnis verurteilt, bezeichnen als Heimat nicht mehr Ungarn, sondern Deutschland heute. Warum war es Ihnen doch wichtig, eben dort zu feiern? War es einfach diese Versöhnung?
Also meine amerikanischen Freunde haben vorgeschlagen, dass wir in Los Angeles oder New York, wo ich halt in beide Städte sehr viel bin oder zu Hause war in beide Städte. Meine englischen Freunde haben London vorgeschlagen und dann kam natürlich Berlin als Alternative oder meine Heimatstadt München. Und dann war eine wunderbare Idee, also dort, wo ich eigentlich nie bin. Aber dort, wo ich aufgewachsen bin, geboren, aufgewachsen bin, das ist nach Budapest. Und da sind wir halt alle aus Amerika, England und Deutschland dahin geflogen und dort haben wir es geheilt.
Und mit was für Gefühlen reisten Sie in dieses Land Ihrer Kindheit und Jugend, die ja nicht immer nur schön war?
Sagen wir so, mit dem Gefühl, dass es sich ein Kreis geschlossen hatte. Also das ist schon ein Herzensangelegenheit gewesen. Das hat sich sehr gut angefühlt.
Sie haben eine ganz dramatische Kindheit erlebt. Ich habe gelesen, dass Sie mitkriegten, wie Menschen in Ihrem Haus erschossen wurden. Was war damals passiert?
Das war der 56er Revolution gegen den Stalinismus. Auch mein Vater gehörte zu den Aufständischen. Da haben die ungarischen Intellektuellen und Studenten und auch die Arbeiter die Waffen von der ungarischen Armee bekommen, gegen die russische Besatzungsmacht, gegen die Stalinisten zu kämpfen. Und denen ist es auch gelungen, die Besatzungsarmee, die Rote Armee zu vertreiben aus Budapest. Mit unfassbarer Blutopfer. Und damals gab es dann die Einigung mit der stalinistischen Sowjetunion. Und die dürften dann wieder 10 Tage später rein. Hat der NATO das dann so ausgedehnt mit dem damaligen Machthaber der Zweite Welt. Und das war eine blutige Niederschlagung, was mit sich gebracht hat. Und viele Studenten wurden erschossen auf der Straße, also wieder Aufständische. Und 3 sind bei uns in der Küche verblutet. Und ich war damals 3 Jahre alt und auch ein paar Zentimeter über meinen Kopf ist auch ein Geschoss eingeschlagen. Und das hat schlussendlich auch mein pazifistischer Vater dazu veranlasst, auch einer dieser Maschinengefäße zu nehmen, die einer der verstorbenen Studenten in der Küche stehen ließen. Und auch mit auf die Straße gegangen und hat gegen der wieder anrückende Rote Armee gekämpft.
Mhm. Zu unsereins kann sich kaum vorstellen, wie schlimm das auch für ein Kind gewesen sein muss. Wie hat Sie persönlich dieses Erlebnis geprägt?
Ich glaube, ich werde immer ungemütlich, wenn ich mit Ideologien mich auseinandersetzen muss, was da nationalsozialistische und internationalsozialistische Natur sind. Und in vielerlei Hinsicht bin ich eine Westeuropäer geworden, aber in einem Punkt vielleicht nicht. Und das prägt dann diese Erlebnisse. Also es geht darum, ich glaube, dass es in meiner Welt es gar nicht so rechts und links gibt, sondern eine Linie ziehe ich anderswo. Entweder ist man für Folter oder gegen Folter. Ist man für oder gegen Zensur oder für oder gegen Erschießung, Schießbefehl oder entweder ist man für oder gegen Bespitzelung. Und für mich ist ganz glasklar, die elementaren Menschenrechte sind wichtig. Für mich ist Euro ist nicht wichtig. Euro ist für mich nicht Europa. Was jetzt so in vielerlei Hinsicht also immer heißt. Also, sondern Europa ist eine wunderbare Fläche, da wo eben kein Zensur gibt, kein Schießbefehl, keine Bespitzelung, kein Folter. Und das ist eigentlich der Punkt. Und es ist vollkommen egal, ob ein Nationalsozialist oder ein Internationalsozialist einen Folterbefehl ausgibt. Erteilt. Und das darum geht es. Und das habe ich also damals als Kleinkind schon klar, entweder bist du für die Menschen und unversehrbare, unverletzbare Rechte für Freiheit. Und dafür bin ich heute sehr glücklich, in Zürich sein zu können, weil die Schweiz ist nun mal der Wächter in Europa für diese Grundrechte.
Aber wenn Sie jetzt Ihre 3 Kinder sehen, die mittlerweile erwachsen sind, die in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind wie Sie, in einer Wohlfühloase, wie die meisten unserer Kinder zum Glück, macht Sie das wütend, dass die Menschen, die Sie kennen, Ihren Schmerz, vielleicht auch Ihre Hilflosigkeit, die Sie selber erlebt haben, gar nicht nachvollziehen können, auf keine Art und Weise?
Ich habe damit kein Problem. Ich glaube, ich habe noch keine Persönlichkeit begegnet, die das nicht nachvollziehen kann. Das muss man nur vermitteln können. Ich habe das Glück, das ist auch eine Art Privileg, als Künstler mir Gehör verschaffen zu können und die Menschen nehmen das auch auf. Und ich glaube, dass das für jeden eine gewisse Lehre, dass die Freiheit, die wir genießen heute und was unsere Kinder dann genießen, das eigentlich nicht durch den Wasserhahn kommt, sondern dafür müssen wir hin und wieder was tun. Und vor allem ist zum Beispiel wirtschaftliche oder soziale Belange nicht mit den Grundwerten zu vermischen.
Aber waren jetzt diese Erlebnisse aus Ihrem eigenen Leben auch der Grund, warum Sie im Leben als Erwachsene, dass Sie das so vollgepackt haben, dass man den Eindruck kriegen könnte, Sie hätten Angst, dass morgen alles fertig ist?
Ja, nein, also ich bin kein Getriebener. Also, oder wenn ich ein Getriebener bin, dann bin ich vielleicht von Liebe zu leben und nicht zu bändigender Daseinslust getrieben. Und ich denke, dieser gestalterische Freiraum, den man vom Schicksal geschenkt bekommen hat, also das sollte man auch ausfüllen und ein oder andere Antworten definieren und bewegen, erzeugen. Also darum geht's. Aber ich bin kein Getriebener. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut.
War die Musik vielleicht damals als junger Mann für Sie auch eine Art Motor, um abzutauchen in die Welt der Töne, wo Sie selber eine Welt kreieren konnten, die für Sie einfach nur schön war?
Sagen wir so, eine Welt ist es mir gelungen zu kreieren mit Musik und Literatur, also mit dem Text auch, die für mich ein gewisser tieferer Sinn gegeben hat. Also nur schön würde ich nicht sagen, sondern reflektiv. Also da half mir einzutauchen und mich selbst zu finden und auch vielleicht den Kraft mir gegeben, gegen den Strom zu schwimmen. Weil gerade in der Diktatur ist es sehr einfach, in einem Mainstream sich hineinzureihen und sagen, okay, das ist dann stromlinienförmig und ich renne jetzt einfach mal der gleiche Weg, das ist sicher. Das haben wir ja in europäischer Geschichte, also in der nationalsozialistischen, ebenso mit der internationalsozialistischen, ja, häufig sehen können, dass Menschen also in Unrechtsregime mit eingezogen worden sind, obwohl sie es gar nicht wollten, aber das war ja einfach bequem. Und Musik hat mir geholfen, also unbequem sein zu dürfen und das Leben lang zu behalten.
Und unbequem waren Sie schon immer eigentlich, auch als junger Mann, Sie waren ein Rebell. Sie haben am Konservatorium Budapest studiert, sind ausgebildeter Jazzmusiker, haben auch in einer Studentenband gespielt und irgendwann wollten Sie die Freiheit nutzen, auch im Ausland spielen zu können, außerhalb der Grenzen von Ungarn. Das war aber nicht möglich, nur indem Sie flüchteten. Jetzt wussten Sie aber auch, dass man bei einer Flucht mit dem Leben bezahlen könnte. Wie viel Mut brauchte es damals, damit Sie trotzdem eine Flucht planten?
Ich glaube, es für eine Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer ist es wirklich schwierig jetzt zu vermitteln, weil alle, die heute uns zuhören, haben einen wunderbaren Pass, einen Schweizer Pass. Das ist mit einer völlig weiter offenen Welt eine von Geburt an ermöglicht. Ich hatte sowas nicht. Also das war ganz glasklar, ich würde die Welt nie sehen. Ich bin hinter der Eisernen Vorhang geboren. Und als mein Vater seinen Kampf gegen Krebs verlor, und das war der erste Bruch in meinem Leben.
Sie waren 16
damals. Ich war 16, ja. Dann hat er sein Sterbebett gesagt, Sohn, also das Schlimmste daran, dass ich jetzt gehen muss, dass ich mein Enkelkind da nie kennenlernen werde. Aber verspreche ich mir eins, sagte er zu mir, mein Enkelkind, das ich nie kennen werde, werde nie zensierte Zeitungen lesen. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, aber Vater, da ist der eiserne Vorhang dazwischen. Und da sagte mein Vater dazu, mein Sohn, das ist nichts für dich. Finde den Loch, oder grab dein Loch. Geh und lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Und ich habe an dem Tag, als er starb, es mir versprochen.
Und das Loch haben Sie auch wirklich als realistisch genommen. Sie sind durch einen Tunnel geflüchtet, Richtung Österreich. Das war ein Zugstunnel. Was hätte da alles schief gehen können?
Ziemlich alles. Also das war lebensgefährlich, klar, das wussten wir. Aber wir haben diesen Einsatz einfach auch auf eine Karte gesetzt.
Also wie muss man sich das vorstellen? Sie und zwei Freunde wollten durch diesen Tunnel flüchten. Wie haben Sie das geplant?
Also eigentlich würde das jetzt die ganze Geschichte natürlich der Rahmen der Sendung sprengen, aber nach drei Nächten, in der vierten Nacht sind wir dann geflüchtet, herausgefunden, also dass der Wachwechsel Mitternacht ist. Also das ist ein bisschen durcheinander, weil die Leute quatschen und bis sie uns bemerkt haben, waren wir schon ziemlich tief in dem Tunnel drin.
8 Kilometer war der Tunnel lang. Sie waren 4 Stunden da drin und haben es irgendwann geschafft. Was war es, das Sie am Leben hielt? War das Zufall, Schicksal oder einfach nur Glück?
Ich empfand nie, dass ich richtig Glück hatte. Ich hatte es immer so erlebt, dass man dafür was tun muss. Und wir haben versucht, die beeinflussbaren Faktoren zu beeinflussen und sie so größtmöglich zu halten, wie es irgendwie geht. Und bei den nicht beeinflussbaren Faktoren hatten wir Glück.
Kennen Sie das Gefühl von Angst?
Nein. Nein, das ist, nein. Ich glaube nicht, dass es ich ernsthaft mit Angst jemals auseinandersetzte.
So sind Sie dann als Flüchtling irgendwann in Deutschland gelandet. Und wenn man jetzt diese Geschichte hört, vor diesem Hintergrund, scheint es fast absurd, dass Sie schlussendlich dann eben in dieser Band gelandet sind, Genghis Khan, wo Sie Liedtexte sangen wie Moskau, Moskau, Russland ist ein schönes Land, zu einer Zeit, in der Sie Russen nur bis an die Zähne bewaffnet kannten. Wie konnten Sie das damals mit sich selber vereinbaren?
Ach, Anna, wissen Sie, es ist immer die Frage, wie man mit Momenten im Leben umgeht. Sie stellten vorhin die Frage, ob ich jemals Angst hatte. Als ich mit 8 irgendwann mal Angst hatte, weil meine Eltern gerade ausgegangen sind und mich also erstmal alleine gelassen haben, dann habe ich alle Lichter in der Wohnung ausgemacht und habe ich so 10 Gläser volles Wasser also auf ein Tablett gestellt und bin ich damit rumspaziert in einer dunklen Wohnung. Weil ich habe gesagt, ich habe einfach keine Angst. Und so war es auch mit Genghis Khan. Also das Einzige, was man machen kann im Leben, sowas einfach an sich nicht ranlassen. Und es gelang mir nicht immer. Also auch bei Genghis Khan war ein Moment da, wo, mein Gott, also hätte mir selbst gerne erspart.
Weshalb haben Sie es trotzdem gemacht?
Es war eine Kumulation von Missverständnissen, unter anderem auch sprachliche Missverständnisse und auch eine gewisse Lust auszuprobieren.
Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich damals kurz vor der Unterzeichnung eines Vertrages standen für ein Rockalbum, was besser zu Ihnen gepasst hätte. Und dann kam Ralf Siegel damals und sagte, nee, Leslie, du kommst zu mir, wir machen Genghis Khan.
Dieser Rockvertrag hätte ich bei seinem Label bekommen. Und er hatte das dann nicht mehr geben wollen. Er sagte, pass auf, du singst mir das und dann kriegst du das. Und dann kriegst du auch das Studio und kannst du dein Rockalbum machen, aber erst musst du mir das singen. Also das
war so Eintrittsticket.
Das war der Ticket. Also dann das Studio habe ich nicht bekommen und auch den Rockvertrag habe ich nicht bekommen, weil es wurde zu große Erfolge und er hat es, glaube ich, bis heute nicht verstanden, dass ein Musiker, ein Künstler hat ab und zu mal Träume, die man auch leben muss.
Stimmt das eigentlich, dass Sie Ihren Kindern zunächst nichts erzählt haben von Genghis Khan, als sie klein waren?
Ja, so als meine Älteste gerade 5 war, bei uns in unserer Bibliothek, also ein Buch herausgezogen, über die Gruppe Genghis Khan. Das ist ein Fanbuch. Und dann hat sie mir gesagt, Vater, du bist ein völliger Faschingsmuffel. Du hast ja Karneval. Also was ist das für ein Ding? Also, du siehst ja so, also sie hat das natürlich noch nicht richtig lesen können. Und dann so halbnackt und alle möglichen strange Klamotten.
In grünen Leggings.
Ja, genau. Und da habe ich bemerkt, ich habe meine Kinder das nie erzählt. Also das für sie war ja ihr Vater auch nie ein Popstar. Also ich war immer der Künstler. Also und interessante Persönlichkeiten saßen im Schoß von Lionel Richie oder wurden sie von Phil Collins gewickelt. Also das ist nochmal
so. Phil Collins wickelte ihre Kinder. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, er hat mir das beigebracht, wie es geht. Also weil er war erfahren.
Ihre Liste der Freunde, die Sie haben, ist lang. Man liest sehr bekannte Namen da drauf. Und diese Menschen, die sagen auch, Sie sind eine ganz spezielle Figur in dieser Welt der Oberflächlichkeiten. Sie seien ein richtiger Freund und wüssten, wie man Freundschaften pflegt. Und das müssen Sie mir erklären, wie Sie das trotz Ihrem Teufelspensum schaffen. Über das sprechen wir nach einem ersten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Das ist von den Soulmates, Ihrer Band, Daydream. Weshalb dieser Titel?
Das war so eine wunderbare Moment. Ich stand auf, also musste ich irgendwo hinfliegen. Und es war so ein Sommertag ging auf den Balkon und ich wohne am Starnberger See und blickte auf diese wunderbare See und Berglandschaft und die Sonne ging so auf und dann habe ich gesagt, hey, what a day for a daydream.
Of paradise in the grip of time, the way we live our life. Some lies just taste like truth, so they change the rules of the way we live our lives. Let's paint a picture how life should be, and hide inside our poetry. What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow, just move through the rhythm of time. What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow, stop drowning in the river of our time. Just wondering against the list of things, I've got to get it right.
Got to get it right.
I'm safely out of reach at the fountain of our youth, of our fragile hearts. Let's paint a picture how life should be, and hide inside our poetry.
What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow, just move to the rhythm of time. What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow,
stop
drowning in the river of our time. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow, just move to the rhythm of our time.
What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow, stop drowning in the rhythm of our time. What a day for a daydream. Fly over the rainbow. What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow. Stop drowning in the river of our time. What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow. Just move through the rhythm of time. What a day for a daydream. What a ride through the secrets of life. Fly over the rainbow. Stop drowning in the river.
Soulmates Daydream, das ist der Wunschtitel von Leslie Mandocchi, Musiker und Produzent von dieser Musik. Er ist heute mein Gast im Fokus. Leslie Mandocchi, Sie haben mir im Vorfeld eine SMS geschickt, ob es zu vermessen sei, wenn Sie drei Ihre eigenen Titel sich wünschen würden. Beschäftigt es Sie tatsächlich, ob dies jemand denken könnte, ob dies zu vermessen sei?
Doch, natürlich. Also ich denke, dass ein Künstler, das Einzige, was uns Künstler zusteht, ist Bescheidenheit. Weil wir dürfen unser Beruf nachgehen und ausüben, weil wir so viel Liebe und Zuneigung von unserem Publikum bekommen, dass es schlicht einfach möglich macht.
Ist denn Ihre eigene Musik die beste, die Sie selber am liebsten hören?
Das würde ich so nicht sagen, sondern ich mache das am liebsten, sagen wir so.
Welchen Song, den es gibt auf dieser Welt, hätten Sie gerne selber geschrieben?
Oh, da gibt es ein paar. Also es gibt immer wieder was, so wurde von einem ganz großartigen Künstler unserer Zeit, von Sting zum Beispiel, Bourbon Street. Also das ist so ein Song, wo ich sage, mein Gott, also wie genial ist das denn? Also gibt es natürlich.
Haben Sie das Ding schon mal erzählt?
Ja, ja.
Wie hat er reagiert?
Ja, das stimmt, das ist ein großartiges.
Wenn ich Sie frage, haben Sie das Ding schon mal erzählt, dann ist das überhaupt nichts Außergewöhnliches, weil Ihre Freunde sind sehr bekannte Menschen und ich habe vor Daydream erwähnt, dass Sie in den höchsten Tönen gelobt werden. Sie seien tiefgründig, ein richtiger Freund in dieser Welt, auffällig viele Menschen mit viel Macht und wenig Zeit. Wie schafft man es, jetzt genau in diesem Umfeld tiefgründige Freundschaften zu leben?
Ich glaube, das geht um Wertegemeinschaften. Es gibt so viele wichtige Themen im Leben, also wie man in Gesellschaft sich vorstellt. Also die Politiker, Wirtschaftler, Literaten, Medienpersönlichkeiten, uns Künstler miteinander verbindet. Also dieser nicht zu bändigende Drang nach Freiheit. Und das, glaube ich, das verbindet. Und da ich Smalltalk hasse, und Partys an sich hasse, weil einfach zu viel Oberfläche da ist. Ich versuche diese Begegnungen, die mein radikal intensives Leben mir beschert, glücklicherweise, die Persönlichkeiten für mich herauszufiltern, wo ich viele Gemeinsamkeiten spüre.
Aber wie schaffen Sie denn das in möglichst kurzer Zeit? Weil meistens hat man ja nicht einfach einen ganzen Abend Zeit, um sich zu finden, sondern offenbar schaffen Sie es, in kurzer Zeit die Tür zu öffnen.
Ich habe das noch nie selbst analysiert, weil ich habe es noch nie bewusst gemacht, also eine Tür zu öffnen. Sondern das sind Werte und Möglichkeiten, sich auszutauschen, sich zu finden, so zu definieren. Und ich begebe mich gerne in Kreise, wo Antworten gesucht werden. Also mich fasziniert weniger der fragenstellende Teil der Gesellschaft. Das ist wichtig, aber das fasziniert mich nicht so.
Für die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel haben Sie mal einen Wahlkampfsong geschrieben und so habe ich gehört, Sie sogar mal dazu gebracht zu singen. Würden Sie sie auch als Freundin bezeichnen?
Das wäre vermessen, aber ich glaube, wir haben eine gute Zeit immer miteinander und intensiver Austausch und ich erachte das ein Privileg, dass sie meine Meinung schätzt.
Über welche Themen sprechen Sie denn zusammen?
Über Veränderungen in der Gesellschaft. Also das ist ganz, ganz arg wichtig. Also glaube ich, dass also für mich ist ein großes Privileg und wenn wir unterschiedliche Strömungen versuchen, auf deine Wertekompatibilität abprüfen. Und wir Künstler, wir haben eine Art Sensibilität, solche Strömungen zu empfangen. Und wenn ich das richtig interpretiere und wenn es nicht so anmaßend ist, dann sage ich, dann möglicherweise hat sie auch ein, wie viele meiner Freunde in der Politik, eine gewisse Offenheit dafür, dass ein Künstler mal seine etwas radikalere Reflexionen, das sind immer Echos, die man so auffängt, also wo geht man hin und Politiker begeben sich auf dem Feld der Kunst der Machbaren und Künstler malen eher Visionen und das ist vielleicht ein hoffentlich für sie auch inspirierender Moment, wenn ich dann das versuche von meiner Seite das zu reflektieren, was jetzt gerade die Gesellschaft substanziell bewegt.
Also sie scheinen sie tatsächlich zu inspirieren, denn sie hat mal gesungen auf ihr Geheiß. Wie ist denn das passiert?
Also das ist schon... Ich habe für sie ein kleines Konzert gespielt mit meinen Soulmates. Und es ging darum, es gibt einen Song, den ich immer wieder am Ende meiner Konzerte spiele.
Welchen?
Das ist von John Lennon, Imagine. Da eigentlich erzählt die Geschichte, was wir mit der Musik in der Welt bewegen wollen. Und ich habe Frau Dr. Merkel erzählt die Story, dass vor 11 Jahren hat mich Michael Jackson eingeladen, Neverland Ranch. Und ich
habe einfach so.
Und über Musik zu reden. Und wir haben auch dann gespielt. Ich habe auch meine kleine Tochter dabei gehabt, und was für sie natürlich sehr spannend war, in dieser Zoo- und Wahnsinnswelt in Neverland eintauchen zu dürfen.
Wie kam das zustande?
Ich bekam einen Anruf.
Von Michael Jackson?
Ja.
Wie man halt einfach einen Anruf kriegt.
Er hat gesagt, also hat meine Telefonnummer von einem lieben Freund von mir, Steve Lukather, der Toto-Gitarrist, der hat auf einige seiner größten Hits gespielt hat, und hat mich eingeladen, und dann waren wir bei ihm, und er sagte, der größte Song, was er so gerne geschrieben hätte, ist Imagine, weil das ist eigentlich die Hymne, das auszudrücken, also was uns alle zu Musikern gemacht hat. Ich schließe meine Konzerte immer genau aus diesem Grund mit dem Song, und das habe ich dann auch Frau Dr. Merkel gesagt, und dann haben wir halt alle miteinander, Wirtschaftskapitäne und Medienpersönlichkeiten, Opinion Leader und eben politische Entscheidungsträger, und wir Musiker haben gemeinsam Imagine gesungen.
Es steckt ganz viel Frechheit auch da drin. Wieso? Oder? Also eine wahnwitzige Idee. Ich finde, es braucht ziemlich Mut, die deutsche Bundeskanzlerin zu fragen, ob sie Imagine mit einem singen möchte. Ich finde nur schon das Bild außergewöhnlich. Die Bundeskanzlerin und dann daneben der wilde Musiker mit den langen Haaren und dem dicken Schnauz. Sie sehen eigentlich immer noch aus wie mit 20 als Rebell. Was hat es eigentlich mit diesem Look auf sich? Mit diesem speziellen Mandoki-Look?
Also das war so, dass während der Diktatur hat die Partei selbst das reglementiert, also wie lange wir Haare wir haben dürfen, und das bin natürlich keine Schnauzbart, bis zu Abitur. Aber nach der Abitur war, also die Parteitagsbeschlüsse haben das ergeben, also dass das eigentlich das nur bis zu Abitur reglementiert ist. Und dann habe ich halt meine Haare wachsen lassen und auch meinen Schnurrbart, und seitdem ist es so.
Sie als freiheitsliebender Rocker lassen sich einspannen für Politik. Das ist doch eher erstaunlich. Weshalb tun Sie das?
Ich lasse mich überhaupt nicht einspannen für Politik. Also ich denke, dass wenn man eine Gesellschaft das Privileg hat, also Gehör zu bekommen von seinem Publikum, dann ist man verpflichtet, eine oder andere Ansicht, also auch wenn sie unbequem ist, zu äußern.
Sie liebäugeln jetzt sogar damit, nicht nur Töne für die Politik zu komponieren, sondern selber den Ton anzugeben. Beim nächsten Urnengang in Bayern möchten Sie auf der CSU-Liste für den Landtag kandidieren. Da möchte ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie ernst Sie es mit dieser Politkarriere meinen. Nach einem nächsten Titel wieder Soulmates, Last Day of Summer. Warum der?
Also ich versuche mal eine schöne Geschichte ganz kurz zu erzählen. Also die schönsten Lieder schreibe ich ja gar nicht, sondern ich schreibe sie nur auf. Das Leben schreibt sie. Und ich habe es nur so zu Töne verwandelt. Ich bin also Sonntagnachmittag zu Long Island rausgefahren, auf Ende September. Ich habe so einen Lieblingscafé. Und wir wissen mal über der Woche, was hinter mir war, so 20-Stunden-Tage so im Studio. Und hatte so eine ziemlich heftige Schlafdefizit. Und dann saß ich da, und dann war nur noch ein Gast da, so vielleicht um die 80, und es könnte ein Dichter gewesen sein, habe ich mir eingebildet. Die Sonne stand schon sehr schräg, und es wurde ein bisschen kälter als Ende September. Und da habe ich mir gedacht, es ist sein letzter Last Day of Summer.
Last Day of Summer, der Wunsch von Leslie Mandoki, Musiker und Produzent, mein Gast heute im Fokus auf SRF 3.
Forgive me, don't ask the reason why. For the tears now, we both had to cry. From the mountains of faith to the river of tears, our foolish pride just said goodbye.
The last day of summer, I'm sitting here now and feel the pouring rain. The summer's gone now and you are home again. From the mountains of faith to the river of tears, a foolish bride just said goodbye. The last day of summer, gloomy leaves took you away. The last day of summer, just without a word to say. The last day of summer, no tears left to cry, no chance for one more try. You just left me goodbye. The remainder of the days cannot ease the pain. My vagabond heart just got lost again. From the mountains of faith to the river of tears, a foolish bride just said goodbye. The last day of summer, gloomy leaves took you away. The last day of summer, just without a word to say. The last day of summer, no tears left to cry, no chance for one more try. You just left me goodbye.
Soulmates, Last Day of Summer. Soulmates, das ist ein Projekt vom Musikproduzent Leslie Mandocchi, meinem Gast heute im Fokus hier auf SRF3. Dieses Projekt, das feiert im Jahr 2013 jetzt auch schon das 20-Jahr-Jubiläum. Soulmates steht für viele bekannte Stimmen, die mittlerweile aber auch schon in die Jahre gekommen sind. Weltstars, Chaka Khan, Bobby Kimball von den Toto, Chris Thompson von der Manfred Mann's Earth Band. Ist dies eine Art Altersvorsorge für alternde Musiker?
Also, nein, natürlich nicht. Also es ist, ich glaube, kein Musiker in dieser Glütergasse hat jemals irgendetwas gemacht zur Vorsorge, sondern aus teilweise pathologischem Mitteilungsbedürfnis. Und es ist das eine. Und ich glaube, das ist Rock'n'Roll ist heute um die 55 Jahre alt, also ergo die das erfunden haben, gehen auf die 70 zu. Der Schaffungskraft lässt ja nicht nach. Und ein oder andere hat vielleicht ein zu wildes Leben geführt, aber derjenige, der sich einigermaßen pfleglich mit sich umgegangen sind, und die haben, glaube ich, heute genauso viel zu sagen wie vor 30 Jahren.
Gibt es ein zu wildes Leben?
Natürlich.
Was für eines haben Sie gelebt?
Sag mal so, dadurch, dass ich mit Drogen und Alkohol nie zu tun hatte.
Also ist das Koketterie oder ist das Ihr Ernst?
Weißt du?
Dass Sie eben ganz seriös waren zu dieser Zeit. Kein Alkohol, keine Drogen.
Das ist kein Koketterie. Also Also das ist kein Koketterie, also kein, also ich habe schon mal gerne ein Bier oder ein Glas Wein getrunken, aber es sind auch nicht mehr. Aber nie Drogen in Berührung gehabt mit Drogen. Also. Und ich habe nur jetzt überlegt, also wie ich jetzt zu der Groupies-Stellung beziehe. Also. Auf wirklich täglich kompatibel zu bleiben. Aber das ist natürlich schon eine Art Grund, nicht Popstar sein zu wollen, weil man könnte verlernen, die natürliche Begegnung mit dem anderen Geschlecht.
Und weil das, man einfach so angehimmelt wird.
Ja, weil es ist eben eine unnatürliche Art Begegnung ist. Also das, es gibt nichts Schöneres, als eine Frau begehren zu dürfen und ein Gedicht, einen Song schreiben zu dürfen und einen Blumenstrauß oder was auch immer.
Also Sie wollten erobern und nicht einfach nur pflücken, was da lag.
Ja, das könnte man so stehen lassen. Und so eine dieser schrecklichen Erlebnisse war so, ich saß dann am Bühnenrand im Bademantel und so gefühlt eine Stunde habe ich schon Autogramme gegeben und Disziplin, also klar, und also nicht, dass es jetzt riesige Freude gemacht hat, aber das gehört dazu und Menschen sind mit Freude gekommen und das waren, wie das so das Leben so spielt, also Mädchen, also Teenies halt und liebe Menschen, die alle möglichen Sachen also, unterschrieben haben wollten, meistens natürlich unsere Alben. Und weil ich so ein ironischer Mensch bin, das ist so meine englische Ader, und habe ich irgendwann mal, ohne aufzugucken, habe ich gesagt, naja, aber ab jetzt, also jetzt eine Stunde um, gefühlt halt, ab jetzt mit so dicke Filzstifte nur noch auf nackte Brüste. Aber das habe ich ja natürlich nicht ernst gemeint, sondern so vor mich hingesagt und rumorte ein bisschen und guckte auf und da standen fünf Mädchen da mit so T-Shirt hochgezogen. Das war mir so peinlich. Ich habe mich so geschämt für mich. Und also das waren die hässlichen Momente des Popstar-Seins. Weil dann geht man gewisse Ironie und also eigentlich war es als Selbstironie gedacht. Und da gab es also schon Momente, wo ich gesagt, verdammt nochmal, ich habe Musik studiert, ich will mit Musik was erreichen, bewegen und so. Also das, und wenn man Anerkennung oder Zuneigung oder Liebe deshalb bekommt als Musiker, dann gibt es nichts Schöneres. Aber ich wollte diese Oberfläche nicht.
Gut, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, die ganze
also,
Geschichte.
Also Ihre Eltern haben sich noch nicht gekannt. Ne?
Stimmt nicht ganz, aber danke schön für das Kompliment. Sie sind ein umtriebiger Mensch, Sie suchen sich immer wieder auch neue Ziele. Ich habe es vorhin in der Sendung erwähnt, Sie wollen in die Politik einsteigen, als CSU-Kandidat für den Landtag kandidieren. Wie ernst ist es Ihnen damit?
Also, wie ernst der Landtagskandidatur ist, das vermag ich noch nicht so ganz einzuschätzen. Also, was mir sehr ernst ist, also, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist ein Moment angekommen, wo eine oder andere Botschaften ganz klar und deutlich gesagt werden müssen. Von einer oder anderen Person, die nicht nach der Kunst der Machbarkeit schreit, sondern mal billig sagt, hey, hier geht was schief. Und weil wir jetzt gerade in Zürich sitzen, also sage ich auch gerne, also die Schweiz ist für mich ein exzellenter Vorbild für Basisdemokratie. Und es gibt ein Thema, der mich so dermaßen bewegt. Es geht darum, wir haben Gott sei Dank in Europa momentan wirklich absolute Freiheit. Also das die zweite Welt ist weg, also der Mauer ist weg seit 22 Jahren und es gibt kein Schießbefehl, keine Zensur, keine Folter, keine Bespitzelung mehr in Europa. Aber es kann einfach nicht angehen, dass wir miteinander vermischen, den Mehrwert schaffen der Industrie und der sogenannte Finanzindustrie. Und das ist vielleicht ganz gut zu meinen, natürlich das mal zum Ausdruck zu bringen. Das geht darum, das kann ja nicht sein, dass einerseits der Politiker mit Wahlprogrammen an der Wahlkämpfe sich beteiligen, die daraufhin ausgerichtet sind, wie schaffe ich es, noch mehr Geld auszugeben auf der Kosten von der Enkel oder Urenkel und völlig unseriöse Haushaltsentwürfe in ihrer Wahlprogramme, was der hier dieses Sender nicht machen könnte, keine Schweizer Firma könnte sie lieber an, können sie auch nicht machen. Also jeder, der eine zu große Haus kauft oder zu große Wohnung mietet oder zu große Auto liest, das muss wieder abgeben. Aber warum kann es sein, also dass Staaten schlicht einfach eine vollkommen unseriöse Wirtschaft vorleben?
Also Sie haben eine Antwort gegen die Euro-Krise oder für eine Lösung der Euro-Krise?
Also zwei Antworten, zwei kurze Antworten. Das eine, der Verbot, Wahlkampfprogramme zu entwickeln, die daraufhin ausgerichtet sind, mehr Geld auszugeben, als angenommen wird.
Und das zweite, betrifft auch andere Staaten außer Deutschland.
Grundsätzlich
das
alle.
Ist für Europa gedacht.
Zweiter ist, alle Finanzprodukte zu verbieten, die auf den Untergang von Ihnen, von der Firma, sogar von ganzen Volkswirtschaften wetten. Es kann einfach nicht sein, dass Finanzprodukte entstanden sind, die auf sinkende Kurse, auf Untergang wetten, damit Milliarden Gewinne erwirtschaften, die privatisiert werden. Und auf der anderen Seite diese gleichen Milliarden als Verlust erscheinen und die werden dann sozialisiert.
Wer soll das überwachen?
Das ist ganz einfach, es muss verboten werden. In Europa, und die Schweiz ist ja zu Glück der Schweizer, ist ja nicht in der EU. Aber der EU ist völlig regulierungssüchtig, also reguliert wie die Banane oder der Gurkenkrümmung sein darf und was man Pyjama nennen darf, also ob man Glühbirnen nennen oder man rauchen darf, alles reguliert die EU. Was hindert uns daran, schlicht einfach solche Finanzprodukte auf unser eigener Untergang wetten? Schlicht einfach verbieten, das muss man nicht überwachen. Verbieten, unter Strafe stellen, Ende. Also das war früher selbstverständlich. Also der Kapitalismus ist nur deshalb so reich geworden, so sozial sein zu können und so frei zu haben, weil es nur 5 Finanzprodukte gegeben hat, nämlich der Sparbuch, dann der Kredit fürs Haus, für die Spülmaschine, fürs Auto, für das neue Werk, eine Lebensversicherung, ein Staatsanleihe. Darum ging es. Und plötzlich, also seit gut 10, 15 Jahren, wütet diese Idee, dass man also mit Leerverkäufe, mit kompliziertesten Finanzprodukten auf der eigenen Untergang wettet und auf Untergang von ganzen Nationen, wo unseriöse Politiker unseriöses Haushaltsprogramm aufgestellt haben, wo in Griechenland zum Beispiel das Volk mit der politischen Führung übereingekommen ist, einer wollte keine Steuer zahlen, der andere wollte keine Steuer erheben und jetzt sollten wir damit solidarisch sein. Also das ist nicht meine Vorstellung. Solidarität bedeutet für mich, schlicht einfach, wenn eine Tsunami Griechenland heimgesucht hätte, dann würden wir jetzt alle gerne hingehen und auch neue Straßen und Krankenhäuser und Schulen
bauen. War die EU ein Fehler?
Nein, sondern wenn der EU eine Wertegemeinschaft ist und dafür steht, dass die Menschen sich völlig frei bewegen können, entfalten können und was ich schon während der ganzen Gespräche immer wieder betone, also ohne Folter, ohne Zensur und ohne Bespitzelung, ohne Schießbefehl, dann ist es richtig. Also da wird nie wieder ein französisch-deutscher Krieg geben. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Also vielleicht mal als Schweizer empfindet das man nicht so schnell, weil in der Schweiz gab es ja nicht wirklich einen Krieg. Aber Europa war also wirklich ein Blutbad immer wieder mal. Das ist, dafür ist der EU wunderbar. Aber für diesen Wahnsinn bitte nein.
Also das politische Denken bei Ihnen ist sehr ausgeprägt, das spürt man auch, die Leidenschaft ist auch da. Aber mit Verlaub, wie stellen Sie sich persönlich ein Politikerleben vor, Sie, die eigentlich als Person auf der ganzen Welt zu Hause ist, aber vermutlich am seltensten am Starnberger See in Ihrem eigenen Haus? Wie könnten Sie das mit Ihrem Leben auf der Überholspur überhaupt vereinbaren?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Deshalb habe ich auch ein oder andere Fragezeichen hinter dieser Geschichte. Ich habe mich committed, mal das ein oder andere Einsätze hier mit meiner etwas unangepassten Ansichten zu fahren. Aber es ist natürlich, ich bin ein Vorbildmusiker und ich werde kein einziges Konzert deshalb weniger spielen oder weniger Filme vertonen oder Alben aufnehmen. Allerdings, die Kinder sind jetzt sozusagen aus den Gröbsten heraus, also die kriegen jetzt auch ihre eigene Flügel, das ist auch richtig so. Sie versucht immer so zu erziehen, also dass sie tiefer Wurzeln haben, aber dass die starke Flügel bekommen. Und ich habe immer versucht, also ein farbige, große, weite Weltbild zu vermitteln und die ganze Welt auch zu Hause zu sein für sie. Entsprechend werden sie ihren Weg finden und pflegen und dass dieser Teil bedauerlicherweise, sage ich jetzt mal, gibt mir einen gewissen Freiraum, weil das ist natürlich auch immer eine gewisse Abnabelung dann, was dann schwierig ist.
Tun Sie sich schwer damit?
Ja, natürlich, das ist sehr schwer, klar. Ich bin ein leidenschaftlicher Vater. Das ist
eine Glucke.
Bitte?
Eine Glucke?
Ja. Also das und das ist schwer, klar. Aber dann muss man halt die Kinder auch wirklich der Freiraum geben. Und das, und weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es sich am besten entwickeln, wenn man den größtmöglichen Freiraum.
Aber andere Menschen planen mit 60 das Leben im Rentenalter, wo sie sich zur Ruhe setzen können. Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, Sie seien kein Getriebener. Ich habe ein bisschen einen anderen Eindruck. Für mich scheint es, wie wenn Sie immer wieder nach neuen Zielen suchen, wo Sie Ihre ganze Leidenschaft reinstecken können. Gibt es irgendwann den Moment, wo Leslie Mandoki innehält und sagt, so, jetzt ist gut, Leslie, jetzt habe ich sehr viel erschaffen und geschaffen und jetzt lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Wird es diesen Moment je überhaupt geben?
Ich glaube, die Erotik des Lebens besteht daran, dass da würde ich versuchen, diese Freiräume auszufüllen und Antworten zu suchen und auch zu finden. Und ich fühle mich wie 35, also ich bin kerngesund und das ist ein großes Glück. Und ich bin voller Energie und braucht nicht viel Schlaf und ich, es ist gut. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, also mal kürzer zu treten. Das wäre völlig fremd.
Und wenn ihr Körperschlaf braucht, dann holt er ihn sich einfach.
Das ist mir heute erst mal passiert.
Also eine kleine Geschichte dazu. Ich habe 6 Stunden auf Sie gewartet, weil Ihr Körper eben ganz dringend Schlaf nötig hatte.
Ja, ich habe jetzt in den letzten paar Tagen wirklich 2 Stunden Schlaf durchschnittlich gehabt und das ging ganz gut. Und heute bin ich ja so aus organisatorischen Gründen 1/4 Stunde zu früh aufstehen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann noch in einen Bademantel setze ich mir so herrlich im Genfer See geguckt und so eine Balkontür aufgemacht im Hotel. Ich setze mir so 10 Minuten so einen Bademantel auf den Couch und dann geht das Tag los und ich bin schlicht einfach eingeschlafen und 13 aufgewacht. Das erste Mal in meinem Leben passiert, aber es war herrlich. Also es tut mir leid.
Aber Sie sind gekommen und wir haben diese Sendung doch noch aufzeichnen können. Herzlichen Dank. Letzter Song, After the Flood von den Soulmates.
Das habe ich über die Wirtschaftskrise geschrieben. Das ist ein Song, der typisch Leslie Mandoki, also das so.
Was ist typisch Leslie Mandoki?
Dieser Song, also ich habe, das ist ein.
Aber wenn Sie es nach der Leben Wort zusammenfassen müssen.
Unbequem, also er will immer was.
Leslie Mandoki, Gast im Fokus. Mein Name ist Anna Meyer. Wenn Sie mir schreiben mit Fragen oder Kritik, dann machen Sie das auf Fokus mit c@srf3.ch. Wir wünschen einen schönen Abend.
Should I fall after the flood, after the war? Should I fight? And I